deutschen Podcast des BWI. Alle zwei Wochen sprechen wir hier über die Themen, die die Branche bewegen und wie der Bundesverband Windenergie sie einordnet. Mein Name ist Nicola Bielow und mit mir im Studio ist Bärbel Heidebruck, die Präsidentin des BWI. Hallo Bärbel.
Hallo Nicola.
Bärbel, die letzte Ausschreibungsrunde aus Mai 2026 ist da. Die Ergebnisse sind veröffentlicht. Wir haben mal wieder eine überzeichnete Ausschreibung. Wie ordnet der Bundesverband Windenergie die Ausschreibung ein?
Man kann das natürlich von zwei Seiten einordnen. Einmal sind wir natürlich froh, dass wir gut gefüllte Ausschreibungen haben, dass wir Wettbewerb in den Ausschreibungen haben. Das war immer das Ziel der Bundesregierung und wir haben ja auch immer vorher beklagt, dass wir eben zu wenig Genehmigungen haben, dass wir deswegen unterzeichnete Ausschreibungen haben. Aber natürlich zeigt das Ergebnis jetzt und vor allen Dingen auch der gewichtete Mittelwert von 5,06 zeigt eben, dass wir sehr, sehr starken Wettbewerb in den Ausschreibungen haben. Wettbewerb, den man auch schon als ruinös bezeichnen muss, wo wir einfach feststellen, da werden Projekte sehr, sehr niedrig geboten und andere Projekte können auch wirklich nicht mehr realisiert werden. Also die Branche steht da schon wirtschaftlich jetzt allein durch die Ausschreibungen sehr unter Druck.
Also nochmal, um das aufzurollen, weil auch aus der Hörerschaft manchmal Fragen kommen. Wenn eine Anlage, ein Vorhaben genehmigt ist, dann habe ich damit noch keine EEG-Förderung. Dafür gehe ich in die Ausschreibung. Die Ausschreibungen sind überzeichnet. Das heißt, es sind sehr viele bereits genehmigte Projekte, die daran teilgenommen haben, mehr als bezuschlagt werden können. Und das treibt natürlich den Wert nach unten, weil diejenigen die Teilnehmer einer Ausschreibung den Zuschlag kriegen, die sehr niedrige Werte bieten.
Genau, und wir haben mehr als doppelt so viel Genehmigungen wie eben Volumen in der Ausschreibung. Das heißt, man muss sehr niedrig bieten und man muss dann mit einem Projekt schon fast am Rande der Wirtschaftlichkeit bieten. Beziehungsweise es gibt auch Projekte, die jetzt gar nicht in die Ausschreibung gehen, weil sie einfach nicht damit rechnen, einen auskömmlichen Wert zu erzielen. Und die aber ja natürlich vorher die Vorkosten alle schon gehabt haben. Was natürlich für die Branche schon eine sehr große Herausforderung ist.
Ein harter Schlag ist. Also sozusagen ein bisschen ambivalent in dem Sinne, wie du es gerade gesagt hast, dass wir natürlich auch froh sind, dass diese ganzen Genehmigungen da sind, froh sind, dass die Ausschreibungen auch gefüllt sind, dass wir genug Anlagen haben, aber schwierige Signale mit Blick auf die Gesundheit der Branche.
Genau, so kann man das zusammenfassen.
Und wenn du sagst, okay, man muss die Ausschreibungen von Mai, das muss man ambivalent beurteilen, was würdest du aus Sicht des Bundesverbands Windenergie denn sagen? Was wäre das Signal für die Zukunft? In welche Richtung müssten wir eigentlich gehen?
Wir haben ja schon seit Januar eigentlich gesagt, dass insgesamt Ausschreibungsvolumen fehlt, dass wir, um die Klimaziele 2030 zu erreichen, brauchen wir jetzt sehr, sehr zügig, eigentlich hätten wir uns gewünscht, noch in diesem Jahr zusätzliches Ausschreibungsvolumen insgesamt in der Höhe von 12 Gigawatt. Und wir würden uns sehr wünschen, dass das jetzt im EEG auch wirklich steht, weil wenn wir mehr Ausschreibungsvolumen haben, wird das natürlich zumindest ein bisschen zur Entlastung der Werte in den Ausschreibungen kommen.
Und es muss auch kommen, weil wenn wir die 2030 am Netz haben wollen, haben wir ja Realisierungsfristen. Es dauert ein bisschen. Also diese 12 GW, die können jetzt nicht über die nächsten 10 Jahre verteilt werden, damit sie wirksam werden für 2030, sondern sie müssen eigentlich in den nächsten 2 Jahren verteilt werden.
Genau, die brauchen wir jetzt sehr zügig und da hoffen wir auch sehr, dass das in dem EEG-Entwurf dann auch so drin verankert ist, weil das ja auch im Klimaschutzprogramm stand. Von daher hoffen wir, dass das kommt und natürlich wird das nicht alle Herausforderungen und Probleme der Branche lösen, aber wir könnten dadurch zumindest ein bisschen Entlastung bekommen.
Und jetzt kurzer Exkurs zum EEG. In der letzten Folge von Windtalks haben wir uns ein bisschen positiv optimistisch geäußert, dass das jetzt sicherlich bald kommt. Wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, sind wir in der letzten Sitzungswoche des Bundestags vor der parlamentarischen Sommerpause. Ist nicht so richtig gekommen bisher, oder?
Bisher ist es nicht gekommen, obwohl man immer mehr hört, dass es doch jetzt eben eine Einigung geben soll, dass man sich geeinigt hätte, dass der Rest dann im Parlament verhandelt werden soll. Also es scheint sich wirklich jetzt zu verdichten, dass da sehr bald was kommt. Vielleicht ja schon, wenn der Podcast ausgestrahlt wird.
Hoffen wir es mal. Was wir auf jeden Fall, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, schon beobachten können, ist eine Tendenz, die die Bertelsmann Stiftung festgestellt hat. Was ist das für eine Studie, die da rausgekommen ist? Worum geht's da?
Bei der Bertelsmann-Studie geht es darum, wie viele Menschen sind eigentlich in den erneuerbaren Energien beschäftigt, wie sind da die Tendenzen, wie sind die Zukunftsaussichten.
Also erneuerbaren Branche quasi, also da geht es quasi um die Industriebranche der Erneuerbaren als Beschäftigungsgeber.
Genau, als Arbeitgeber, weil das ja häufig so ein bisschen im Hintergrund steht. Wir werden gar nicht als der Arbeitgeber wahrgenommen, der wir sind. Viele Menschen wissen auch gar nicht, welche Ausbildungsberufe oder welche Berufschancen es in der erneuerbaren Branche gibt. Und das hat die Bertelsmann-Studie so ein bisschen analysiert.
und ist zu erstaunlich guten Zahlen gekommen, wenn ich das richtig sehe. Wir haben 436.000 Beschäftigte im Bereich Erneuerbare. Wir haben einen Zuwachs, wir haben Investitionsvolumen. Also wie würdest du diese Ergebnisse einordnen?
Das zeigt eigentlich, wie leistungsfähig die Branche ist und zeigt, die Branche wirklich liefern will, dass sie eben ihre Hausaufgaben gemacht hat. Und dass wir aber jetzt, und das ist wirklich ganz wichtig, damit das so bleibt, brauchen wir einfach stabile Rahmenbedingungen, damit wir eben weiter Beschäftigung sichern können. Was auch wirklich das Faszinierende sind, das sind ja wirklich Arbeitsplätze mit Zukunftsaussichten in den Erneuerbaren. Da hält man nicht irgendwelche Arbeitsplätze in einer Branche, von der wir alle wissen, dass sie irgendwann abgewickelt wird, sondern da schaffen wir Arbeitsplätze in der Zukunftsbranche, in technischen Berufen, in spannenden Berufsfeldern. Und was ich auch immer wieder erlebe, ist, dass Menschen gerne, gerade junge Menschen, gerade gerne in den Erneuerbaren arbeiten oder in der Branche arbeiten, weil sie eben das Gefühl haben, sie tun irgendetwas, was Sinn hat. Das ist ein großer Vorteil der Erneuerbaren.
Und diese Studie betrachtet ja jetzt auch nur die erneuerbaren Branche im engeren Sinne. Ich meine, wenn wir über zum Beispiel die Automobilindustrie reden, dann reden wir immer über die Zulieferkette. Das heißt, jeder Polstersitz wird mit betrachtet. Hier geht es jetzt wirklich nur um die Branche im engeren Sinne. Aber Zulieferer gibt es ja auch in der erneuerbaren Branche.
Ja, genau. Also wir sprechen hier ja von 440.000 Arbeitsplätzen wirklich nur in der Branche. Und jetzt, wenn du Zuliefererbranche erwähnst, müssen wir immer sagen, das sind dieselben Zulieferer, die auch in der Automobilbranche tätig sind. Das heißt also, dass wir da eben Leute in Beschäftigung halten, die vorher in der Automobilbranche waren, wo sie jetzt immer unter Umständen weniger zu tun haben, die können jetzt als Zulieferer eben in der erneuerbaren Branche eben auch Arbeit finden. Von daher fangen wir da auch ein Problem einer anderen Industriebranche mit auf oder können helfen, das Problem aufzufangen.
Also vielleicht einfach nochmal eine andere Perspektive auch auf das Thema Investitionssicherheit, nicht nur um die Klimaziele zu erreichen. Ich meine, vergangenes Wochenende nach Aufnahme dieser Podcast-Folge waren es irgendwie 40 Grad, da war es richtig heiß. Klimaziele sind schon auch immer noch ein wichtiges Thema, aber ist nicht nur das einzige Thema, sondern wir haben tatsächlich auch einfach ein Jobthema, wir haben eine Industriebranche, wir haben eine richtige Wirtschaft, die diese Investitionssicherheit braucht.
Genau, wenn du nochmal Klimaziele ansprichst, da wird jetzt ja auch ganz viel diskutiert. Diese heißen Wochenenden haben ja wirklich auch eine Debatte ausgelöst. Was müssen wir da investieren? Wo ich immer sage, okay, wir müssen jetzt wieder Geld investieren, um auf ein Problem zu reagieren, was wir eigentlich hätten vermeiden können. Also wir merken einfach, dass die Klimakrise eben darüber hinaus einfach auch Kosten produziert. Und von daher können wir diese Kosten versuchen zu minimieren, indem wir eben die Klimakrise zumindest in Teilen aufhalten. Aber ja, darüber hinaus, über das Erreichen der Klimaziele, schaffen wir eben Beschäftigung, schaffen wir Investitionen und sind wirklich ein Industriezweig mittlerweile. Das wird häufig, finde ich, so ein bisschen vernachlässigt.
Nochmal ein ganz anderes Thema. Das Baugesetzbuch wird novelliert. Diese sogenannte BauGB-Novelle ist im parlamentarischen Verfahren. Das heißt, die ist in der Kabinettsabstimmung fertig. Wie ordnet der Bundesverband sie ein? Was ist da neu?
Politisch würde man jetzt sagen, da gibt's Licht und Schatten, aber es ist tatsächlich so. Also vielleicht einfach, wenn wir mal anfangen, Gemeindeöffnungsklausel, da ist dargestellt worden, dass Gemeinden weiterhin Windenergiegebiete ohne Zielabweichungsverfahren ausweisen können. Das war einfach nur eine Klarstellung, die aber notwendig war hier im Baugesetzbuch, damit Kommunen eben wirklich genau wissen, was sie tun können.
Also Gemeindeöffnungsklausel ist, glaube ich, auch nochmal so ein Erklärbär-Thema, was wir vielleicht in einer unserer WindWiki-Folgen, die wir jetzt ja parallel aufnehmen, ansprechen können.
Ganz einfach gesagt ist es, Gemeinden können selber entscheiden, wenn sie in ihrer Gemeinde ein Windeignungsgebiet ausweisen wollen, dann können sie das einfach selbstständig ausweisen. Sonst muss das ja immer über die übergeordnete Behörde, über die Raumordnungen erfolgen. Von daher ist das eigentlich so, kann man das relativ einfach erklären.
Na, das spart uns eine WindWiki-Folge. Okay, was steht noch drin im Baugebiet?
Dann gab es nochmal so einen Streit über Rückbaupflicht von Tiefgründungen. Es gibt ja Windenergieanlagen, die eben mit speziellen Tiefgründungen noch gebaut werden, also unter dem Fundament, wo man da noch Pfahlgründungen oder so machen muss. Und da war in der Diskussion, ob, wenn ich die Windenergieanlage zurückbaue, ob ich dann das auch mit zurückbauen muss
oder nicht. Da gab es so einen OVG-Beschluss, der irgendwie so ein bisschen in die Richtung wies, vielleicht müsste man das alles zurückbauen.
Ja, da ist eben jetzt klargestellt worden, dass das eben nicht mit rückgebaut werden muss. Das ist auch absolut sinnvoll, weil ich bei diesem Rückbau aus meiner Sicht viel mehr im Boden zerstöre und eben Bodenaufbau, Bodenleben und die normale Struktur des Bodens zerstöre. Also es ist ein riesiger Aufwand, kostet sehr, sehr viel Geld und richtet mehr Schaden als Nutzen an. Von daher, das ist wirklich großer Pluspunkt, dass man das klargestellt hat, dass es nicht rückgebaut werden muss.
Ja, Klarstellung und aus unserer Sicht eher positive Signale. Aber du hast anfangs gesagt, Licht und Schatten. Was ist dann die Schattenseite der Novelle?
Beim Repowering, das hat man schon deutlich eingeschränkt. Da hat man noch die Privilegierung, wenn Anlagen repowert werden, die außerhalb von Windenergiegebieten stehen. Bisher war es aber auch so, dass ich durchaus aus bestehenden Vorranggebieten, also auch Anlagen heraus repowern konnte. Das macht insbesondere dann Sinn, wenn ich natürlich sehe, ich habe ein Windeignungsgebiet, wo ich eine bestimmte Anlagenzahl habe. Ich will die repowern, will größere Anlagen bauen. Die brauchen natürlich auch mehr Abstände voneinander. Von daher wäre da sehr wünschenswert gewesen, wenn man zumindest eben mit dem Mastfuß bis an die Vorranggebietsgrenze hätte gehen können. Das hat man jetzt deutlich eingeschränkt. Damit sind wir nicht so glücklich und auch die Zahl der Anlagen, die repowert werden sollen vermutlich eingeschränkt werden. Das ist eine Einschränkung beim Repowering. Da muss man sicherlich genau gucken, was kommt da jetzt wirklich am Ende dabei raus. Aber insgesamt ist es einfach eine Einschränkung des Repowerings, wo es sicherlich Gründe dafür gegeben hat. Man kann natürlich auch verstehen, dass es eben vorher wäre es möglich gewesen, innerhalb eines Gebietes zu repowern und gleichzeitig auch noch außen drumherum zu repowern. Das ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders, weil dadurch ja deutlich mehr Anlagen entstehen. Aber wir hätten uns da durchaus eine deutlich branchenfreundlichere Lösung gewünscht.
Aber das hört sich ja so an, als würde das Repowern oder hätte das Repowern früher auch dazu gedient, vor dieser Klarstellung in der BauGB-Novelle, sich zu optimieren und seinen Park zu optimieren. Ist das nicht vielleicht auch nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber sagt, ja, Repowern heißt eigentlich nur, das Bestehende sozusagen zu verbessern, aber nicht sich zu optimieren daran?
Naja, optimieren ist ja im Sinne des Wortes eigentlich immer was Positives. Es kann ja auch sein, dass ich dadurch dann Anlagen optimiere, auch in Bezug auf den Abständen zu einem Dorf, wenn ich eben dann beispielsweise an die äußere Grenze mehr gehen kann und damit weiter von der Gemeinde wegkomme. Also ich glaube, so pauschal kann man das nicht sagen. Es hat da vorher aus meiner Sicht ein paar zu viele Freiheiten auch gegeben, die dann zum Teil auch ausgenutzt worden sind, sodass Bürgerinnen und Bürger dann gesagt haben, so haben wir das eigentlich nicht gedacht. Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass diese Einschränkungen schwächer gewesen wären. Und dann gab es noch einen dritten Punkt, der auch wieder Licht und Schatten hat. Und zwar ist es so, dass höhenbegrenzte Flächen voll anrechenbar sind. Also ich habe Vorranggebiete, in denen ich eine Höhenbegrenzung habe. Die dürfen
also
aber
wie hoch meine Anlage ist.
Genau.
Einfach. Also
die dürfen auf das Flächenziel, also auf diese 2%, die ich als Land ausweisen muss, dürfen die voll angerechnet werden.
Mhm. Was ein bisschen komisch ist, oder? Wenn ich diese 2% erreichen will und dann sage, ja, die Fläche geht, aber nur mit folgenden Auflagen.
Das ist schräg. Ja. Andererseits hatten wir uns auch schon gewünscht als Branche oder viele Branchenteilnehmer hatten sich gewünscht, dass diese Flächen schon drin bleiben, weil sie sagen, wenn man sie ganz rausnimmt, ist das ja praktisch, verlieren wir Gebiete. Aber aus meiner Sicht eine sinnvolle Lösung wäre gewesen, man hätte diese Flächen eben nur mit einem Teil, mit einem Prozentsatz angerechnet und nicht voll, weil ich kann eine Fläche, die ich nicht wirtschaftlich wirklich nutzen kann oder nicht vollwirtschaftlich nutzen kann, die kann nicht voll als auf das Flächenziel angerechnet werden. Also von daher finde ich diese Lösung mit der Höhenbeschränkung sehr unglücklich.
Vielen Dank, Bärbel.
Ja, sehr gerne, Nicola.
War mal eine knappe Folge wieder, aber ich glaube, wir haben ein paar wichtige Themen gestreift und wir blicken mit Spannung in den Sommer.
Auf jeden Fall und vor allen Dingen dann, was in der Sommerpause oder auch nach der Sommerpause dann auf uns zukommt und wie es weitergeht und ob wir das EEG dann tatsächlich noch bis zum Ende des Jahres beihilferechtlich genehmigt kriegen. Also da bleibt genug zu tun. Das wird schon im wahrsten Sinne des Wortes ein sehr heißer Herbst werden.
Und damit auf Wiederhören bis in 2 Wochen. Und das war Windtalks. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und bis dahin findet ihr uns überall, wo es Podcasts gibt und im Internet unter www.wind-talks.de.